Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich freue mich, dass die Plätze auch wieder mehr besetzt werden und ihr euch traut, in den Gottesdienst zu kommen. Und wenn es auch ein bisschen, wie die Politik sagt, ein bisschen eine andere Normalität ist, aber wir haben als Christen ja sowieso eine andere Normalität wie die Gesellschaft. Und von dort her brauchen wir uns da gar nicht so groß umgewöhnen. Egal, wie wir das auch persönlich bewerten möchten, aber da wir ja eine öffentliche Institution sind, sage ich, halten wir uns natürlich auch an die Regeln, weil wir ja auch glauben, dass alle Obrigkeit von Gott kommt und es ja auch eine gute Christenpflicht ist, wenn es nicht ganz, ganz grob gegen Gottes Wort verstößt, sich daran zu halten. Auch da zeigen wir oder drücken wir aus, dass wir das ernst nehmen, was im Wort Gottes steht und dass wir nicht nur die Dinge rausnehmen, wo wir meinen, dass sie für uns wichtig wären und für die anderen oder so. Genau. Jeder darf da seine persönliche Bewertung haben, aber ich möchte euch eigentlich auch im Namen von der Leiterschaft recht herzlich bitten, dass ihr da bitte auch diese Abstandsregeln einhaltet und dass den Schutz- und Hygieneplan, den wir ausgehängt haben, wer ihn vergessen hat, draußen hängt er nochmal aus. Und wie ich es auch in den Infobriefen gesagt habe, dass ihr euch da bitte dran haltet. Genau, dann möchten wir weitermachen in unserem Predigtserie, Leben in Kraft, auf den Heiligen Geist hören. Es ist heute Morgen so das Thema und ich möchte zwei Bibelverse am Anfang mit euch lesen, und zwar aus Römer 8, Vers 14 und Johannes 16, Vers 13. Und da steht: Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wieso? Das sagt die Schlachterbibel, hat es so übersetzt. Und in Johannes 16, Vers 13 steht: Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. So eine grundlegende Frage ist ja: Was bedeutet, von jemand geführt zu werden? Oder was bedeutet, von jemand geleitet zu werden? Also wir sagen ja, der Heilige Geist führt uns, der Heilige Geist leitet uns. Wir haben es gelesen, der Heilige Geist leitet uns in alle Wahrheit. Das ist mal ein hoher Anspruch. Wie leiten wir unsere Kinder? Wie wurden wir als Kinder geleitet und geführt? Was haben unsere Eltern gemacht? Sie haben uns informiert. Sie haben uns belehrt. An manchen Stellen haben wir das nicht so ganz cool gefunden, so diese Informationen und diese Belehrung, gerade wenn man so im Teenageralter war und dann die Eltern gesagt haben, was denn richtig und verkehrt ist, und man hatte so ganz eigene Ideen. Und das wissen wir auch aus der Kindererziehung. Damit man Kinder, Menschen führen kann, muss man sie auch motivieren. Also wenn du willst, dass deine Kinder mitmachen, brauchst du eine gute Motivation. Oder wenn du sie für etwas motivieren kannst, dann sind sie mit Begeisterung dabei. Wenn du irgendeine Familienveranstaltung hast, was die Kinder nicht so mögen, dann hast du ein paar Probleme. Muss mal einfach auszudrücken. Und wir brauchen auch so einen eigenen Antrieb und auch eine Anregung. Und das, was ich jetzt kurz sage, das könnt ihr in eure Familien mitnehmen, das könnt ihr an euren Arbeitsplatz mitnehmen, das könnt ihr in eure Gruppen mitnehmen. Wie geschieht Führung? Es gibt da eine Wortkreation. Und die heißt Ziblenduco. Da sehe ich schon wieder eure Fragezeichen. Was ist denn das für ein komischer, abgefahrener Satz? Ich kann es euch verraten, ich musste mal das auf eine Prüfung lernen, und damit ich mir es merken kann, habe ich mir die Abkürzungen haben wir einfach kreiert. Und dieses Ziblenduco steht für Folgendes: Wenn du geführt wirst oder geführt werden möchtest, brauchst du ein Ziel. Wenn ich mit meiner Kindererziehung irgendwo hin will, muss ich mir Ziele setzen. Sonst funktioniert es nicht. Und Gott hat ein Ziel mit unserem Leben. Und Gott möchte uns nicht nur ein Ziel geben, sondern er möchte auch, dass ich das Ziel erreiche. Und damit ich das Ziel erreiche, hat er einen Plan. Und ich hoffe, dass wir das nicht nur in der Theorie wissen, dass Gott einen Plan für mein Leben, für dein Leben hat. Das dritte Wort ist Entscheidung. Der Heilige Geist hat sich entschieden, mit uns zusammenzuarbeiten. Und ich hoffe, wir entscheiden uns auch, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Damit du und ich ans Ziel kommen. Und das vierte Wort heißt Durchführung. Der Heilige Geist hilft uns, dass wir diese Ziele auch erreichen. Und damit man ein Ziel erreichen kann, muss man es auch kontrollieren. Das Wort Kontrolle hören wir nicht gern. Aber ich finde gut, dass der Heilige Geist mein Leben kontrolliert und mir sagt, wenn ich auf dem verkehrten Weg bin. Also geht weg von diesen negativen Vorzeichen. Die Kontrolle, die der Heilige Geist macht, die ist gut. Weil er möchte nicht, dass ich mein Ziel verfehle. Er möchte nicht, dass ich durcheinander komme, sondern er hat sich entschieden, dass wir das Ziel erreichen. Und unser Teil ist, dass wir Ja dazu sagen, dass wir dieses Ziel erreichen können. Und das kontrolliert er. Wissen wir im Betrieb, wissen wir in der Familie, ohne Kontrolle geht es nicht immer ganz so gut. Um es mal nett auszudrücken. Es hat was Positives. Ich bin froh, dass mich an manchen Stellen meine Eltern mich kontrolliert haben und mich vor falschen Entscheidungen, vor falschen Wegen einfach behütet haben. Und genauso macht es der Geist Gottes. Er behütet und bewahrt vor falschen Entscheidungen. Und die Hilfe, die uns der Heilige Geist zuteil werden lässt, er fördert uns, er motiviert uns und er kommuniziert und informiert. Kannst du die nächste Folie bringen, auch wenn es der gleiche Bibelvers nochmal ist. Ich möchte uns das einfach, dass wir das verstehen, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Und die Herausforderung ist, dass wir verstehen, was das im Alltag bedeutet. Dass wir uns auch leiten lassen. Also der Heilige Geist wird dich nur leiten, wenn du das auch willst. Also wenn er sagt, du sollst nach Waldshut gehen und du fährst nach Schopfheim, dann wird er das zulassen. Und wir wissen, im griechischen Urtext wird dieser Bibelvers eigentlich in einem fortlaufenden Prozess beschrieben. Also Paulus möchte eigentlich Folgendes ausdrücken, so viele beständig durch den Geist geleitet werden. Also es geht Gott nicht darum, dass wir nur gelegentlich geleitet werden, sondern er spricht hier von einer permanenten Erfahrung, die in unserem Leben zuteil werden darf. Wichtig ist auch, dass wir verstehen, es geht nicht um einmalige Erlebnisse, so wie Wiedergeburt und Geistestaufe. So wichtig diese Dinge sind, so notwendig sie sind. Also aus einer persönlichen Erfahrung und auch so aus der Beobachtung, und da lehren wir und unterweisen die Menschen, dass sie die Geistestaufe erleben sollen. Das ist ein tolles Erlebnis für die meisten. Aber es geht auch nicht nur darum, dass ich die Geistestaufe erlebe, sondern dass es ein Resultat nachher in meinem Leben habe, nämlich dass ich Kraft im Alltag habe zum Zeugnis. Es geht ja nicht nur darum, dass ich halt dann auch in neuen Sprachen wie 80% in der Gemeinde sprechen kann, sondern Gott hat ja einen Zweck mit diesen Erfahrungen. Ich finde es wichtig, dass wir diese Dinge betonen, dass wir die Gelegenheit dazu geben, dass das erlebt wird. Denn ich muss ja von neuem geboren werden, damit ich überhaupt Christ bin. Aber dann fängt es an. Und darin beschränkt sich ja nicht das Wirken vom Heiligen Geist. Wir dürfen, wir sollen auf den Heiligen Geist hören. Das ist ein Vorrecht von uns. Weil wir ja möchten, dass unser Christenleben auch gelingt. Und hier, das Großartige ist, wir dürfen uns auf den Heiligen Geist verlassen. um von ihm zu hören und auch von ihm geleitet zu sein. Und das meint er in allen Bereichen meines Lebens. Da geht es nicht nur darum, dass er mich leitet, wenn ich eine Predigt vorbereite, wenn ich in die Gebetsstunde gehe, wenn ich in die Kleingruppe gehe, sondern dass der Heilige Geist mich ganz konkret im Alltag leitet. Dass du einen Impuls von ihm kriegst und es dann auch tun darfst. Die nächste Folie bitte. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Also Gott hat gute Werke für uns vorbereitet. Und die darf ich denn ausführen. Damit ich das aber kann, muss ich sie kennen. Damit ich das kann, muss ich in Verbindung mit Gott sein. Muss ich in Verbindung mit dem Heiligen Geist sein. Also Gott hat Dinge für unser Leben vorbereitet. Er hat ein Ziel, einen Plan. Er möchte, dass wir uns dafür entscheiden, dass wir es durchführen. Und er kontrolliert es auch, dass wir denn da hinkommen. Aber damit das passieren kann, brauche ich die Leitung vom Geist Gottes. Dieser hilft uns und leitet uns bei der Durchführung oder Ausführung. Und gut ist, wenn wir verstehen, dass wir diesen Prozess nicht umkehren. Also mir ist das schon passiert, ihr seid sicher besser drauf wie ich. Ich habe was geplant, habe dann kurz zu Gott gebetet und habe gehofft, dass er segnet. Und was mich immer wieder fasziniert hat, Gott in seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit hat es denn auch gemacht. Weil er vielleicht gedacht hat, ja, die Idee war nicht ganz so schlecht, das war zwar nicht in meinem Sinn, nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich habe das Herz von Thomas gesehen und habe es denn trotzdem gelingen lassen. Sondern erwarte die göttliche Inspiration bei allem, was du tust in deinem Leben. Gibt es ein großartiges Beispiel vom Paulus und Silas, wie Führung so stattfinden kann. Wir lesen dazu, da brauchen wir die nächsten Folien. Und zwar in der Apostelgeschichte 16, 6 bis 8 und dann noch Verse 9 und 10. Da steht, danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien. Doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Also zogen sie durch Mysien in die Stadt Troas. Jetzt kannst du die nächste Folie anklicken, bitte. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkündigen. Also es war jetzt keine Urlaubsreise, die der Paulus und der Silas gemacht hat. Und ich kann mir vorstellen, die hatten sicher die Reise geplant. Die wollten den Menschen die gute Nachricht verkünden. Die wollten den Menschen von Jesus sagen. Und dann haben sie gepredigt und als sie weiterzogen wollten, hat ihnen der Heilige Geist es nicht erlaubt, nach Asien zu gehen. Was eigentlich so der nächstliegende Schritt gewesen wäre auf ihrer Missionsreise. Das war so rein aus ihrem Verständnis heraus der nächste Schritt. Und dann haben die beiden sich hier gefragt, ja, wie sieht jetzt Gottes Plan aus? Wohin geht die Reise? Und wisst ihr, die Reisen waren da ja nicht so bequem wie heute, dass man halt dann ins Hotel gegangen ist und mal zwei Nächte dort übernachtet hat und gebetet hat in einem gut klimatisierten Raum, sondern die waren unterwegs auf per Fuß, per Esel, weiß ich mit was. Und eigentlich haben sie gedacht, aber Herr, wir wollten doch dorthin gehen und jetzt darf ich da nicht hin. Ich habe es doch geplant. Und dann hat Paulus ein Gesicht von einem Mann aus Mazedonien, das ist Nordgriechenland, der hat ihm diesem Gesicht im Traum zu ihm gesprochen und gesagt, komm herüber zu uns. Und beide, sowohl der Paulus und auch der Silas, haben verstanden, okay, Gott will uns dort haben. Gott will uns nach Mazedonien führen. Und das ist der Punkt, wo das Evangelium zum ersten Mal nach Europa kam. Wir wissen, die erste Der erste Christ, der sich bekehrt hat, war eine Frau, die Lydia, die hat sich dort bekehrt. Und wir wissen aus der Kirchengeschichte heraus, dass Europa ganz wichtig war für das Verkünden vom Evangelium und auch für die Mission. Wissen wir, kann man die letzten 19 Jahrhunderte sehen. Das konnten damals Paulus und Silas aber nicht wissen. Das wurde möglich. Warum? Weil sie bereit waren, auf die Weisung vom Geist Gottes zu hören. Paulus hätte auch können sagen, was habe ich da geträumt? Eigentlich muss ich in die nächste Stadt gehen und dann das Evangelium verkünden. Der Herr wird es schon segnen. Aber wenn sie das nicht getan hätten, hätten sie den Plan Gottes in dem Moment verpasst. Und wenn ihr in der Apostelgeschichte weiterlest, dann haben wir gelesen, Kapitel 16, der Heilige Geist verwehrt ihnen, nach Asien zu gehen. Sie sollen nach Europa gehen. Drei Kapitel weiter, im 19. Kapitel kann man dann nachlesen, dass Paulus sehr wohl nach Ephesus kam. Das ist die Hauptstadt, die damalige Hauptstadt von dieser Provinz Asia. Und dort hat durch seinen Dienst eine der größten Erweckungen stattgefunden. Wir können das lesen in Vers 19, Vers 10. Kann ich gut lassen. Dort lehrte er zwei Jahre, sodass die Menschen überall in der Provinz Asien, Juden wie Griechen, die Botschaft des Herrn hören konnten. Also Gott hat einen Zeitplan. Was können wir daraus lernen? Was ist unsere Schlussfolgerung, wenn man darüber nachdenkt? Also, einige Zeit vorher hat der Heilige Geist ihnen verwehrt, nach Asien zu gehen. Später, unter der Führung vom Heiligen Geist, ist dort das Evangelium durchgebrochen. Und jeder Bewohner hat die gute Nachricht dort gehört. Lässt zwei Schlussfolgerungen zu. Wäre Paulus bei der ersten Gelegenheit nach Asien gegangen, wäre er enttäuscht worden, hätte eine Niederlage erlebt. Im heutigen Deutsch würde man sagen, das war ein harter Boden. Kein Mensch will was vom Evangelium hören. Nur schlechte Leute dort. Schwieriges Feld. Und wäre er nach Asien gegangen, bevor ihn der Heilige Geist dorthin geführt hätte, wäre das mächtige Wirken vom Heiligen Geist behindert oder unterbunden worden. Daraus kann man zwei Dinge lernen. Bei jeder Aktivität gibt es zwei wichtige Faktoren. Ort und Zeit. Und beides steht in Wechselbeziehung zueinander. Es genügt nicht, das Richtige zu tun, sondern das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Das ist die Herausforderung. Also für mich ist das Richtige zu tun, das kann man relativ gut herausfinden, aber das zum richtigen Zeitpunkt zu machen, da muss ich von Gott her hören. Deshalb möchte der Heilige Geist nicht nur das Richtige, die Sache, das Vorhaben uns mitteilen, sondern auch Zeit und Stunde offenbaren, weil das vor Enttäuschung bewahrt. Und bedeutet für uns, wir stehen in einer lebendigen Beziehung zu Gott. Und wir wissen, Gottes Führung ist toll. Und deshalb ist auch die Regel, die wir da lernen können aus Römer 8, 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Die spannende Frage, und da gibt es immer wieder Neues zu entdecken, wie leitet jetzt der Heilige Geist? Es soll ja nicht nur so ein theoretisches Konstrukt bleiben. Wir wissen, dass die Aufgabe vom Heiligen Geist ist ja, dass sich das Reich Gottes entwickelt, dass das Reich Gottes sichtbar wird, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass Menschen Jesus erfahren und dass er ihr Herr werden kann. Und wir wissen, eine weitere Aufgabe vom Heiligen Geist ist, dass er unser Beistand ist, eine Hilfe ist, dass wir diese Aufgabe in der Welt ausführen können. Auch heute Morgen ist ja der Heilige Geist nicht nur da, dass wir eine gute Emotion haben, dass wir uns wohlgefühlt haben. Super, ich finde es wichtig, dass das so ist. Aber die Aufgabe vom Geist Gottes und seine Präsenz hier ist auch, dass du und ich das dort, wo wir Lebensreich Gottes verbreiten, dass er uns im Alltag lenkt, führt und leitet. Und da geht es mehr um nur eine gute Emotion, sondern dass ich verstehe, was möchte Gott von mir. Dass ich verstehe, er ist der Herr meines Lebens geworden. Er ist der Boss in meinem Leben. Er bestimmt meine Richtung. Ich finde es wichtig, dass uns der Heilige Geist führt, weil es vor Umwegen bewahrt. Wer fährt gerne Umwege? Ich weiß, alle Wege führen nach Rom. Sagt man zumindest. Kann ja die italienischen Geschwister fragen, ob es denn tatsächlich so ist. Aber wenn ich genug rum um den Erdkreis fahre, werde ich auch irgendwann in Rom landen, denke ich wohl. Es bewahrt mich auch vor falschen Entscheidungen. Ich sage jetzt was ganz Gewagtes. Ich bin froh, dass Gott nicht alle meine Gebete erhört hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber in der Retroperspektive habe ich gemerkt, das wäre denn nicht ganz gut rausgekommen. Danke, dass du dieses Gebet nicht erhört hast. Da wären wir wieder bei der Frage, erhört Gott jedes Gebet? Hören schon, aber er regelt es dann auf seine Weise und das ist das Gute dran. Also ich fahre nicht gerne Umwege, ich treffe auch nicht gerne falsche Entscheidungen, weil manche falsche Entscheidungen ist auch richtig teuer geworden. Und Jesus weiß doch, welche Versuchungen morgen an uns herantreten werden, welche Ereignisse morgen stattfinden. Wisst ihr, ihn hat den Coronavirus nicht überrascht. Er bleibt dasselbe, er hat immer noch den gleichen Auftrag für uns. Die Umstände mögen ein bisschen anders sein, aber das hindert ihn nicht, dass sein Ziel erfüllt wird. Und er ist auch derjenige, der uns richtig führen kann. Und seine Führung in Anspruch zu nehmen, macht uns demütig, weil wir bekennen müssen, wir brauchen ihn so sehr. Ich brauche seine Hilfe, ich brauche seine Führung. Aber es macht uns auch Freude. Ich möchte noch 2, 3 Punkte nennen, was uns hindern kann, auf den Heiligen Geist zu hören. Ich weiß, ihr seid eher drauf aus. Komm jetzt endlich mal in die Pötte und sag uns, wie wir den Heiligen Geist hören. Aber ich denke, ihr wisst es schon selber. In Römer 8, Vers 1 steht, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Vielleicht kennt ihr das Gefühl auch, so das Gefühl von Verdammnis. Also wenn wir zu Gott kommen, fühlen wir uns manchmal schlecht, gerade dann, wenn uns vielleicht ein Fehler passiert ist. Und du genau weißt, das war vielleicht keine so ganz gute Entscheidung. Oder wir denken, wir sind nicht würdig, vom Heiligen Geist zu hören. Menschlich gesehen sind wir tatsächlich nicht würdig, vom Heiligen Geist zu hören. Aber wir dürfen uns auf diesen Grund stellen, dass der Glaube an Jesus uns errettet hat. Dass er uns vergibt und uns gerecht gemacht hat. Deshalb darf ich voller Freimut zu Gott kommen. Ein weiterer Punkt könnte Unsicherheit sein. Dass wir uns unsicher sind. In Bezug auf Erlösung. Wir alle spüren ja hin und wieder Versuchungen in unserem Leben. Sei es finanzieller Art, sexueller Art, im Umgang mit Menschen. Und das sind nicht unbedingt angenehme Momente, wenn so eine Versuchung an uns herantritt. Und manche Christen kommen dadurch auch ins Schwanken oder Wanken, weil sie denken, mit ihrem Glaubensleben stimmt etwas nicht. Nun, faktisch, jeder Christ wird versucht. Sonst wären ja die Bekehrten perfekt. Aber dem ist leider nicht so. Das wissen wir alle. Wir sind alle erlöst, aber wir sind nicht alle perfekt. Aber in Römer 8, Vers 2 kann man lesen, Gott hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Was bedeutet es? Wir werden versucht, aber durch die Kraft und durch Jesus haben wir die Kraft, die Sünde zu überwinden. Wir können zu Jesus doch sagen, Herr, du weißt, wie es ist, versucht zu werden. Du selber bist doch auch versucht worden. Und deshalb muss ich mich auch nicht schlecht fühlen, wenn eine Versuchung in mein Leben herantritt, sondern sollte mich stärker und reifer machen in Christus. Ein weiterer Grund könnte natürlich auch sein, dass ich an meinen egoistischen Plänen festhalte. Dass wir Gott vorschreiben, wie er unsere Gebete hören soll. Und zwar so, wie wir es wollen und uns wünschen. Dann gebe ich aber dem Geist Gottes gar nicht die Möglichkeit, dass er mich führen kann. Denn es könnte ja sein, dass er mit uns eine ganz andere Richtung gehen will. Die Bibel sagt, lasst euch nicht länger von eurer menschlichen Natur leiten, sondern vom Geist Gottes leiten. Also wer sich vom Geist Gottes leiten will, der muss sich und darf sich nach dem richten, was Gott will. Also wenn ich die Stimme Gottes hören will und seine Führung erleben will, muss ich bereit sein, auch meine eigenen Wünsche immer wieder loszulassen. Und das ist manchmal nicht so cool. Aber ich habe festgestellt, an den Wünschen, von denen ich weiß, dass Gott sie will, an denen darf ich festhalten, an denen muss ich sogar festhalten. Die anderen Dinge darf ich loslassen. Und ein weiterer Grund, und da möchte ich es bei dem auch belassen, Unglaube, dass Gottes Wege die besten für uns sind. Also wenn wir denken, Gott hat nicht den besten Weg für uns, dann sagen wir zwar zu Gott, Herr, du darfst zu mir reden, du darfst mich führen, aber wenn es mir nicht passt, mache ich was anderes. Und eigentlich drücken wir damit aus, eigentlich sind deine Wege gar nicht die besten für mich. In Römer 8, Vers 15 steht, deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn Abba Vater rufen. Also wenn ich zu Gott Abba Vater rufe, dann weiß ich, dass er einen guten Plan hat. Also ich möchte mal den Vater erleben, der für seine Kinder nicht gute Pläne hat. Als Kinder verstehen wir das nicht immer, dass die Eltern gute Pläne mit uns haben. Aber im Nachhinein müssen wir feststellen, sie haben es gut gemeint, sie wollten das Beste für mich. Das bedeutet doch, ich kann Ängste und darf Ängste ablegen. Gerade wenn es um Dinge geht, die Gott auch wichtig sind. Hab keine Angst, zu Gott zu kommen. Jesus ist doch gekommen, dass wir ihm dienen können ohne Furcht. Also ich hoffe, dass niemand von uns hier drin sitzt, der sich fürchtet vor Gott oder sich fürchtet vor seiner Leitung, vor seiner Führung. Wenn dem so wäre, gibt es ein einfaches Mittel. Du brauchst eine Begegnung mit deinem liebenden Vater. Und was auch ein letzter Hinderungsgrund sein kann, wenn ich bitter in meinem Herzen bin, wenn ich bitter gegenüber anderen Menschen bin, kann mich das hindern, auf Gottes Stimme zu hören, weil ich mich dann einfach auf das fokussiere. Wie spricht jetzt der Heilige Geist zu uns? Gott redet zu unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Und wenn Gott zu uns redet, wenn der Heilige Geist zu uns redet, steht immer eins im Mittelpunkt. Und das ist der Herr, Jesus Christus. Wenn ich in den Mittelpunkt drücke, wird schräg. Und das ist ein wichtiger Maßstab, den wir da anlegen können, an unser eigenes Leben oder auch wenn wir mit geistlichen Gaben oder wenn wir predigen. Ich muss zuerst zulassen, dass Gott zu mir persönlich redet. Auch heute Morgen. Das ist schön, wenn der Herr heute Morgen zu euch redet, wenn er zu Ursel, zu Stefan, zu wem auch immer redet. Aber Gott möchte heute auch zu mir reden. Um das geht's. Also wir dürfen immer zuerst für uns empfangen, weil Gott möchte, dass wir miteinander vorwärts, oder dass du vorwärts gehst. Und wir dürfen uns bewusst sein, wir sind Jünger Jesu. Jünger Jesu bedeutet, ich lerne von Christus. Ich bin mit ihm unterwegs. Und wenn du für Gott offen bist, für dich selber, wird es auch möglich sein, dass Gott durch dich zu anderen redet. Durch ein Wort der Weissagung, durch ein Wort der Erkenntnis, durch Ermutigung, durch einen Anruf, durch einen prophetischen Dienst. Und wie Gott zu uns ganz praktisch redet, das kann sichtbar, hörbar und fühlbar, kann er sich offenbaren. Und dabei ist nicht so wichtig, ob das auf direkt vernehmbaren Weg geschieht oder ob etwas in unserem Inneren, in unserem Herzen geschieht. Ohne dass Gott sich der natürlichen Eingangstüren bemächtigen muss. Also was ich heute Morgen sehe, mit meinem Auge, ist eigentlich das Umsetzen von Signalen in meinem Gehirn. Von dem, was ich wahrgenommen habe, aufgenommen habe durch meine Augen. Und Gott möchte zu uns reden. Und manchmal haben wir da so eine ganz theoretische Vorstellung. Weil wir hätten so gerne, dass eine Platte vom Himmel kommt und genau drauf steht so, Thomas, morgen ist Montag, der 8. Juni, das ist mein Plan für dein Leben. Würde uns das gefallen? An manchen Tagen ja, aber an anderen Tagen würden wir sagen, ah ja, Herr, eigentlich habe ich es ganz anders geplant. Aber Gott ist immer ganz praktisch. Wir können erleben, dass er zu uns redet. Und jetzt sage ich ein paar ganz einfache Schlinge, Dinge, die du sagst, das habe ich doch schon vor der Predigt gewusst. Dann sage ich, preis dem Herrn. Wie redet Gott zu uns? Durch sein Wort. Das möchte ich zuallererst nennen. Es gibt keinen einfacheren Weg oder einen kürzeren. Also wenn ich will, dass Gott zu mir redet, muss ich mir dafür Zeit nehmen, das Wort Gottes zu lesen. Weil das Wort Gottes ist die Richtschnur und der Maßstab für unser Handeln. Wir wissen, dass 90% vom Willen Gottes für mein Leben ist offenbart in der Bibel. Da steht ganz dezidiert drin, wie ich mit meiner Frau umzugehen habe. Da muss ich nicht fragen, Herr, ist heute in Ordnung, wenn ich zu meiner Frau lieb bin? Muss ich ihn nicht fragen. Sagt er, lies mal die entsprechenden Briefe in meinem Wort. Da steht es genau drin. Wie verhalte ich mich zu meinem Arbeitskollegen? Wie verhalte ich mich gegenüber Autoritäten? Wie gehe ich damit um, wenn mir jemand flucht? Steht im Wort Gottes. Da steht sogar drin, dass ich meine Feinde lieben soll. Ich muss nicht fragen, ja, hast du meinen schrägen Nachbar auch lieb? Ja, hat er. Will er, dass der zum Glauben an Jesus Christus kommt? Auch das will er. Obwohl ich mir das gar nicht vorstellen kann, weil der ist so schräg drauf. Und da muss ich erst vorher um Salbung beten, dass ich ihm nicht irgendwie neue Vornamen gebe. Nee, muss ich nicht fragen. Das ist ganz, also wenn ich wissen will, was Gottes Willen ist, wie Gott zu mir redet, darf ich das Wort Gottes studieren. Gott wird nichts anderes offenbaren, wie was in dem Wort steht. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, wird es zur Fundgrube, die uns der Heilige Geist ausschließen kann. Deshalb mein Tipp ist, bet über dem Wort Gottes. Gerade über Kapitel, die du schon 100-mal gelesen hast, da steckt ein neuer Fundus drin. Wo Gott zu deinem Herzen redet. Also, Bibellesen soll ja keine fromme Übung werden. Ich mache es halt, weil der Pastor gesagt hat, ich sollte jeden Morgen 5 Verse oder 100 oder wie viel auch immer du lesen magst, lesen, sondern weil das zu mir redet. Das möchte der Heilige Geist uns ausschließen. Und wenn ich das vernachlässige, muss ich mich nicht wundern, dass Gott scheinbar nicht zu mir redet. Was ich auch festgestellt habe, was Gott auch benutzt. Gott redet zu uns durch Predigte. Oder durch das Erleben einer natürlichen Situation, in der eine Inspiration geschieht. Vielleicht ein komplizierter Satz für manche einen. Ihr kennt die Geschichte von Jeremia, wo Gott ihm was erklärt anhand von einem Tongrub und einer Töpferscheibe. Und nicht wenig wo ich wie schon Gebetszeit habe, habe ich da rausgeguckt und durch ein Bild, das in mein Herz gefallen ist, hat Gott zu mir geredet. Das ist nicht kompliziert, doch eine ganz einfache. Gott wird zu uns reden, auch wenn wir Gott im Gebet suchen. Dazu möchte ich herzlich ermutigen. Und da erleben wir in unterschiedlicher Weise, wie er zu uns redet. Entspann dich, rede mit Gott. Und er redet zu deinem Herzen. Und das Reich Gottes wird man nicht so intensiv erleben, wenn wir uns dafür zu wenig Zeit nehmen. Wir wissen, Petrus erhielt, während er gebetet hat, oben auf dem Dach eine Vision. Gott redet durch einen Gedanke, der in mein Herz kommt. Vielleicht kriegst du einen Impuls, dass du jemanden anrufen sollst, jemanden ein Blümchen vorbeibringen willst. Und du merkst, das war das Reden Gottes, weil, oder durch ein einzelnes Wort, durch ein Bild, ein Gesicht oder eine Vision, oder durch das Nachsinnen über ein Wort, oder durch Träume. Nicht jeder Traum ist von Gott. Gott sei Dank. Aber ich kann mich noch erinnern, ich möchte es nur als Beispiel anführen, als wir dieses wir vor der Entscheidung standen, dieses Gebäude zu kaufen, habe ich davon geträumt, dass wir es kaufen und habe schon gesehen, was Gott hier drinnen machen will. Also Gott kann ganz vielfältig reden. Ich bin ja eher so der analytische Typ, ich kriege meistens ein Wort, die anderen kriegen halt so einen riesen Blumenstrauß und ich stehe dann immer neidisch da, Halland, das hätte ich jetzt auch mal gern, sagt er, du. Ist doch gut so, wie ich dich gemacht habe. Halt mal die Beine still. Wichtig ist, dass wir auf Empfang sind. Ich möchte ein kleines Beispiel und dann komme ich auch zum Ende meiner Predigt. Hier drinnen ist es die Möglichkeit, dass du WLAN hast. Damit ich aber auf meinem Handy oder auf meinem Computer dieses Signal empfangen kann, was brauche ich? Ich brauche das Passwort. Nur so bekomme ich Zugang zum WLAN hier drinnen. Und genauso muss ich meinen inneren Menschen auf Empfang stellen. Gott ist hier mit seiner Gegenwart. Aber dass ich was von ihm empfange, Gott ist da, wenn du in deiner stillen Zeit mit ihm redest, wenn du das Wort Gottes lesen tust, wenn du über ihn nachsinnst, du musst dich auf Empfang stellen. Und da muss auch jeder wieder seinen Weg finden. Die Lobpreiser werden 5 Lobpreislieder singen und dann sind sie auf Empfang. Die Leute, die nicht so gern singen, die haben wahrscheinlich eine andere Methode. Da gibt es auch keine Regel. Ich meine das jetzt auch nicht despektierlich, aber wenn ich von Gott was hören will, muss ich sagen, Herr, ich möchte heute von dir hören. Sonst. Wenn ich von meiner Frau was hören will, muss ich mich hinsetzen und dir zuhören. Wenn ich draußen alleine spazieren gehe, oder auch wenn sie neben mir läuft und ich höre nicht zu, werde ich nichts empfangen. Und genauso ist doch in der Beziehung mit Gott. Wichtig ist, dass wir zur Ruhe vor Gott kommen. Eigentlich leben wir ja in einer enorm hektischen Zeit. Corona hat uns da ein bisschen rausgenommen, aber da sind wir trotzdem auch unruhig geworden, weil wir uns vielleicht mit Dingen beschäftigt haben, die komisch sind. Aber ich muss und darf vor Gott zur Ruhe kommen. Also wenn ich von Gott hören will, brauche ich Ruhe vor Gott. Ich darf mich aus dem Alltag herausnehmen und ich muss das einplanen. Das passiert nicht zufällig. Wir sind ja froh, dass wir manchmal Inspiration kriegen, ohne dass wir uns die Zeit genommen haben. Aber eigentlich ist das nicht die Regel, sondern ich muss mir. Und das müssen keine Megasitzungen sein. Weil mancher einer erschreckt, wenn er denkt, jetzt muss ich eine halbe Stunde mit Gott beten oder eine Stunde. Dann mach doch, wenn du das nicht kannst, mach doch 6 mal 10 Minuten am Alltag. Oder geh spazieren. Oder wo ich mich einfach abschotten kann von der Hektik des Alltags. Zum Schluss, ich möchte eigentlich zum Schluss kommen. Der Heilige Geist möchte zu uns reden. Er will uns leiten und führen. Nochmal zu diesem Wort Siblenduco. Er hat ein Ziel, er hat einen Plan, er hat sich entschieden. Er hilft dir bei der Durchführung und er kontrolliert auch, dass du dein Ziel erreichst. Und ich darf mich dafür öffnen. Wisst ihr, was ich im Moment echt auch als wohltuend empfinden, auch wenn es eine Herausforderung ist? Wir sind ja es gewohnt, dass nach der Predigt ein Gebet kommt, ein Aufruf und wir nach dem Gottesdienst für Gebetsanliegen gebeten und wir noch Lobpreismusik haben. Aber dass wir nach der Predigt einfach jetzt mal eine Zeit der Stille haben können, wo Gott zu uns redet, dass ich es reflektieren kann. Was hat Gott heute in mein Herz gelegt? Ich finde es als wertvoll. Wenn es zur Routine wird, kann es auch schwierig werden. Aber allein so sich Gedanken machen, okay, ich sitze jetzt da, stehe vor meinem Gott und ich darf heute erwarten, dass er zu mir persönlich geredet hat und ihn auch nochmal fragen, was willst du denn ganz konkret mir sagen? Weil ich finde, mit Gott unterwegs sein ist spannend. Wird nie langweilig. Und das freut mich, dass Gott kein langweiliger Gott ist, dass Gott ihn nicht langweilig ist, sondern dass es an manchen Stellen eine große Herausforderung, also für mich zumindest, ich weiß nicht, wie es für euch geht, aber dass ich eine persönliche Beziehung zu Gott haben kann und dass er sich genauso sehnt, mit mir in Kontakt zu kommen oder noch mehr sehnt, wie ich das habe, das finde ich unglaublich. Noch nie gehört, dass er gesagt hat, oh Thomas, heute habe ich aber keinen Bock auf dich, schlecht gelaunt. Kannst du dich heute bitte kurz fassen? Ich muss noch, du weißt ja, ich regiere die ganze Welt und jetzt kommst du und sagst, Herr, bitte Herr, segne mich, damit ich mit meinem Arbeitskollegen gut umgehen kann. Ich muss aber doch die Welt regieren, was ist denn das für ein Anliegen? Habe ich noch nie gehört. Wisst ihr, für ihn ist nichts zu klein und nichts zu groß. Und vielleicht belächelt er uns manchmal über Dinge, wo wir denken, das ist eine riesengroße Herausforderung. Und denke, ja du, Thomas, ich habe die Geschicke der Welt in der Hand und du meinst, ich kann das nicht regeln. Ich möchte uns ermutigen, dass wir Gott vertrauen. Und dass wir ganz neu erwarten, dass der Heilige Geist zu uns redet. Und das ist unabhängig von Umständen. Gott ist vor und nach Corona der gleiche und in Corona auch. Und das ist das, was mir Stabilität und Sicherheit gibt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du zu uns reden willst. Und ich möchte dich für uns alle bitten, dass wir das nicht kompliziert machen, sondern Herr, dass wir es erwarten, dass du zu unseren Herzen redest. Dass wir es im Alltag erwarten. Du siehst die vielfältigen Entscheidungen, die wir treffen müssen im Alltag. Und Herr, wir sind so abhängig von dir und ich danke dir für diese gute Abhängigkeit. Und Herr, möchte ich persönlich bekennen, das möchte ich im Alltag noch viel mehr lernen. Auf dich zu warten, auf dich zu hören, Wegweisung von dir zu empfangen. Ich danke dir, du siehst die Situationen, in denen wir alle leben, in denen unterschiedliche Herausforderungen, in denen wir leben. Da bitte ich dich, Jesus, dass du uns hilfst mit deiner Hilfe und mit deinem Rede, dass wir diese Dinge angehen. Ich danke dir, dass wir das erwarten dürfen. Und so preise ich dich, Herr, für deine Güte, für deine Barmherzigkeit und für deine Gnade. Amen. Und an der Stelle möchte ich euch die Gelegenheit geben, dass ihr für euch stille werdet, dass Gott zu euch reden kann. Und dann würde ich nochmal gerne ein Gebet sprechen. Aber einfach, dass wir Gott sagen, was er uns groß machen will. Oder dass wir ihm den Raum geben, zu unserem Herzen zu sprechen.